Die Lesung für den heutigen Sonntag steht im Buch des Propheten Jesaja im 40. Kapitel. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat volle Strafe empfangen, von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbar werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn des Herrn Mund hat geredet. Es spricht eine Stimme, predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Oden bläst da rein. Ja, das Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Halleluja.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, unser Predigttext führt uns ein Bild vor unser inneres Auge. Der Prediger in der Wüste, fernab vom sonstigen Weltgetümmel, erhebt sich seine Stimme, bereitet dem Herrn den Weg. Wir denken sofort an Johannes in der Salzwüste am Toten Meer, den Heuschrecke essenden Exoten mit dem Kamelhaarmantel. Wahrscheinlich kein Gramm zu viel am Körper bei dieser Ernährung. Und der rief zur Umkehr. Er war ein Prediger in der Wüste. Die Frage ist, was wollte er, dieser Prediger? Was trieb ihn an? Warum tat er das? Ein kommerzielles Interesse hatte er nicht gehabt. Also er wollte jetzt nicht irgendwie Geld verdienen damit, dass er in der Wüste predigte. Er lebte auch gar nicht von seinem Predigtdienst, sondern eben von wildem Honig und Heuschrecken. Nein, bei ihm war es ganz anders. Er persönlich hatte nichts davon, aber er hatte eine Botschaft von Gott auf dem Herzen. Er hatte eine Berufung und dieser Berufung, der musste er nachkommen. Seine Botschaft musste heraus, weil sie von Gott kam. Wir haben gerade als Evangelium den sogenannten Lobgesang des Zacharias gehört. Also der Vater Johannes des Täufers, der Zacharias, dem war ja der Engel erschienen und hat gesagt, deine Frau wird ein Kind bekommen. Zacharias wollte das dem Engel nicht glauben und hat um ein Zeichen gebeten. Und der Engel hat dann wahrscheinlich ein bisschen beleidigt gesagt, du sollst ein Zeichen bekommen, du wirst stumm sein. Du wirst nicht mehr reden können bis zu dem Tag, an dem das alles passiert ist und das Kind geboren ist und seinen Namen hat, Johannes. Und dann war dieser Tag da, das Kind hatte den Namen Johannes zugesprochen bekommen und da platzte dieses Lob aus dem Zacharias, dem Vater Johannes des Täufers, heraus, gelobet sei Gott, der Herr Israels und so weiter. Und da kommt ja in diesem Lobgesang dann auch die Passage, wo es heißt, und du Kindlein wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest. Also er sagt da genau dasselbe über den Johannes, den Täufer, das kleine Kind damals noch, was auch unser Predigttext sagt. Da wird ein Prediger in der Wüste sein und der wird dem Herrn den Weg bereiten. Und so sollte es auch kommen. Durch Johannes erfüllt sich der Predigttext aus Jesaja 40. Er wurde Prediger, er predigte in der Wüste. Er gab Zeugnis von dem, der nach ihm kommen würde. Das steht in allen vier Evangelien ganz klar drin. Von dem, dessen Schuhriemen aufzulösen, er selbst nicht wert sei. Also von dem, der noch viel größer und viel wichtiger sei als er selbst. Und insofern wurde Johannes tatsächlich zum Wegbereiter für Jesus. Er hatte tatsächlich auch die Aufgabe zu trösten, aber dieses Trösten, das sah anders aus, als wir es uns vielleicht vorstellen. Trösten, da stellt man sich ja vor, jemand verletzt sich, das Kind weint und dann sagt, ach komm mal her, und dann nimmt man es auf den Schoß und streichelt es ein wenig und sagt, wird schon wieder gut und der Papa ist doch da oder die Mama ist doch da. So geht eigentlich Trösten. Johannes, der hat eigentlich das Gegenteil getan. Der war ganz streng mit den Leuten. Der hat zu ihnen gesagt, wenn ihr nicht umkehrt, dann werdet ihr umkommen. Der hat zu denen gesagt, die Axt ist den Bäumen schon an die Wurzel gelegt. Tut Buße, kehrt um zu Gott, sonst wird euch der Zorn Gottes treffen. Und die Frage ist, ob das auch Trost sein kann, so mit den Menschen zu reden. Die Antwort, wenn die Menschen durch diese harte Rede auf einen guten Weg gebracht werden, dann ist das auch Trost. Dazu eine Geschichte, die habe ich Ihnen wahrscheinlich zum Thema Trost schon ein paar Mal erzählt. Die stammt von dem Professor Manfred Seitz, bei dem ich Student war und der inzwischen verstorben ist. Der hat uns damals Folgendes erzählt zum Thema Trost. Ein Gefangener stand kurz vor seiner vorzeitigen Entlassung. Dennoch versuchte er, aus dem Gefängnis auszubrechen. Natürlich wurde er erwischt und musste nun noch länger sitzen, als es gewesen wäre, wenn er nicht ausgebrochen wäre. Als er dann in Handschellen zurückkehrte, standen seine Mitgefangenen Spalier. Das hat sich die Gefängnisdirektion schön ausgedacht. Er musste also da durchgehen, quasi als Rückkehrer empfangen werden von seinen ganzen Mitgefangenen. Sie schauten ihn an, sie grinsten böse, aber keiner sagte etwas, bis auf einen. Und der rief, du Depp, hättest du nicht noch ein paar Tage warten können? Später berichtete der Gefangene von diesem Tag und sagt, alle haben sie geschwiegen, nur einer hat mich getröstet. Nämlich der, der Klartext geredet hat mit ihm. Das war in dem Fall ein Trost für ihn. Tröstet, tröstet mein Volk. Trösten, das kann auch heißen, etwas vermeintlich Hartes zu sagen, was in Wirklichkeit aber hilfreich ist. Der Rufer in der Wüste sagt denen, die sich überhaupt nicht mehr um Gott scheren, seid ihr denn noch bei Trost? Wisst ihr nicht, wo das hinführt? Wenn ihr die Beziehung zu Gott komplett abbrecht und gar nicht mehr nach ihm fragt und genau das Gegenteil von dem tut, was Gott in seinen Geboten vorgegeben hat und was Gott für gut befindet und was Gott will, seid ihr bei Trost? Wisst ihr, wo das hinführt? Überlegt mal und dann überlegt euch, ob ihr nicht umkehren wollt. Das war der Trost des Johannes. Und er bot dann auch noch etwas Besonderes an. Das ist im Jesaja-Text übrigens nicht so vorausgesagt oder angekündigt. Als Handlung, als Zeichen der Buße taufte er die Menschen. Deswegen Johannes der Täufer. Warum sind diejenigen, die nicht mehr an Gott denken, nicht so richtig bei Trost? Da sind wir bei einem zweiten Punkt. Nur Gott bleibt und der, den Gott hält und der, der bei Gott ist. Nur Gottes Wort bleibt in Ewigkeit, so heißt es in unserem Predigtabschnitt. Alles Fleisch ist Gras, heißt es da, Sie haben es ja gehört. Und was passiert mit dem Gras? Das wird abgemäht, das verdorrt, das blüht kurze Zeit auf, dann verblüht es und dann wird es weggeworfen, die Blume verwelkt. Denkt doch mal über euer Leben nach, ruft uns Johannes der Täufer zu. Wenn Gott da keine erhebliche Rolle spielt, dann seid ihr selbst auch lediglich wie das Gras, das blüht auf Und dann ist vielleicht eine schöne Blütezeit, einige Zeit, einige Jahre. Es kann auch richtig schön sein und Spaß machen. Aber dann verdorrt ihr, dann bekommt ihr Falten. Irgendwann seid ihr weg ohne Gott. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Durch Gottes mächtiges Wort hat er die Welt erschaffen und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht und so weiter. Sein ewiges Wort wurde in Jesus Christus Mensch, Fleisch, ein Mensch voller Gnade und Wahrheit, wie wir in wenigen Tagen am Christfest feiern werden. Der Rufer in der Wüste hat eine Botschaft. Haltet euch an diesen Gott. Sucht wieder einen neuen Zugang zu ihm. Haltet euch an sein mächtiges Wort. Sucht Trost und Geborgenheit bei ihm. Dann werdet ihr bleiben. Alles Fleisch ist Gras und verdorrt, aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Und ein drittes, dem Herrn den Weg bahnen. Es ist ja schon gewaltig, was passiert, wenn eine große Straße, und inzwischen werden ja auch Schienenverbindungen neu gebaut, wenn da so ein Neubau ist. Da werden Hügel abgetragen, tausende Kubikmeter Erde wird abgetragen. Und dort, wo Vertiefungen in der Landschaft sind, wird das dann zugeschüttet, damit der Weg eben wird. Über größere Täler baut man Brücken und durch große Berge hindurch bohrt man Tunnel. Ein Riesenaufwand. Wer zum Beispiel vor 20 Jahren nach Erfurt fahren wollte von hier, der musste noch über den Rennsteig fahren. Das war ein sehr, sehr umständliches, langes Gekurve. Inzwischen gibt es da einen großen Tunnel und Erfurt ist dadurch über eine Stunde näher gekommen, als es vorher war. Also Straßenbau, da wird ein Weg gebahnt, der dann gut und glatt durchgeht. Der Prediger in der Wüste fordert dazu auf, einen Weg für Gott zu bahnen. In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, so sagt er. Macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade werden und was hügelig ist, soll eben werden. Also wir verstehen sehr gut, was der Prophet Jesaja hier sagen möchte. Gott soll für uns wieder besser zugänglich werden. Und da ist die Frage, was bäumt sich zwischen uns und dem Herrn Jesus manchmal auf wie ein Berg? Also was versperrt uns den Zugang zu ihm? Manchmal ist es das eigene schlechte Gewissen, dass wir sagen, na ja, ich weiß, ich lebe ja eigentlich so, wie es Gott nicht arg gefallen kann und dann gehe ich ihm lieber aus dem Weg und suche nicht das Gespräch mit ihm im Gebet oder möchte mich auch nicht so sehr auf sein Wort einlassen, weil wer weiß, was dann vielleicht noch zutage kommt. Also so Schuld oder ein schlechtes Gewissen, das kann wie ein Berg sein zwischen mir und Gott. Oder ein Alltag ohne Zeitfenster für Gott. Letzthin sprach ich mit jemandem, der hat gesagt, eigentlich weiß ich, Gott ist wichtig, hat sozusagen alles, was im Christsein wichtig ist, mir erzählt, aber ich komme irgendwie nicht dazu, in die Kirche zu gehen. Ich komme nicht dazu, irgendwie mal der Bibel zu begegnen. Ich gebe das auch zu, hat er gesagt. Irgendwie ist die Zeit nicht da. Ein Alltag ohne Zeitfenster für die Begegnung mit Gott, sei es eine stille Zeit, in der man einfach vor Gott wirklich nur still wird und meditiert oder wo man spazieren geht und vielleicht das Gespräch mit Gott sucht oder tatsächlich mal die Bibel aufschlägt oder den Gottesdienst besucht. Ein Zeitfenster dafür, wenn das nicht mehr da ist, dann ist das auch wie so ein, also die nicht vorhandene Zeit ist auch wie so ein Berg, der sich zwischen uns und Gott aufbäumen kann. Und manchmal ist es die Ablenkung auch. Also so vieles, was es im Leben gibt, was man schauen kann, was man machen muss, wo man werkelt, dass dann am Ende eben die Zeit für Gott nicht mehr übrig bleibt. Das sind mögliche Berge zwischen uns und ihm. Vielleicht fallen Ihnen andere auch noch ein. Welche Abgründe tun sich auf zwischen uns und Gott, die überbrückt werden müssten? Da denke ich an abgrundtiefes Leid. Es gibt Menschen, die abgrundtiefes Leid erleben müssen oder erleben mussten. Und die sagen, nachdem ich das jetzt so erlebt habe, da ist wie ein Graben zwischen mir und Gott. Da ist wie ein Riss. Da ist auch das Vertrauen zu Gott erst einmal kaputt. Und ich finde den Zugang nicht mehr zu ihm. Da bräuchte es dann eben eine Brücke oder dass dieser Graben aufgeschüttet wird, dass derjenige Mensch wieder Zutrauen zu Gott bekommt. Diese Brücke könnte das Evangelium von Christus sein, dass dieser Gott selbst auch Fleisch geworden ist und abgrundtiefes Leid für uns erlitten hat, um uns zu befreien von unserer Schuld. Dass wir erkennen, wir sind mit solchem Leid nicht allein, sondern da ist Gott, der solidarisch ist mit uns im Leid. Er ist uns auch im Leid nicht fern. Könnte eine Brücke sein. Abgründe zwischen Gott und uns, vielleicht einfach auch so Herzenskälte, dass jemand sagt, mich lässt das alles einfach kalt, mich interessiert es nicht mit Gott. Oder vielleicht auch Zweifel, intellektuelle Fragen, die sich manchmal oft auch an Lebenserfahrungen anhängen. Tiefgründige Anfragen, die Lieblingsanfrage oder die beliebteste, wie kann Gott denn, wenn es so viel Schlimmes in der Welt gibt, wenn da in der Ukraine die Leute frieren müssen und dieser schlimme Krieg ist und anderswo verhungern sie und dann sind Erdbeben und so weiter. Wie kann Gott dann von mir noch erwarten, dass ich zu ihm hin will, dass ich mit ihm reden will, dass ich Zugang zu ihm haben will, wenn er doch das alles so zulässt? Das ist auch ein Abgrund. Die Verheißung, die in unserem Predigttext steht, heißt, was auch immer es sei, es soll ausgeräumt oder überbrückt werden. Die Verbindung zu Gott, die soll wie bei einem Straßenbau wieder unmittelbarer und wieder schneller, wieder direkter sein, als sie bisher ist. Das ist die Berufung des Predigers in der Wüste, vorzubereiten, dass Jesus Christus, der Heiland Gottes, einen Weg zu den Menschen findet oder auch umgekehrt. Eine Straße kann man ja immer von zwei Seiten begehen. Man kann entweder von A nach B gehen oder von B nach A. Der Straße ist es relativ egal. Wir wissen zumindest, Gott kam zu uns in Jesus Christus. Und wir können auch den Weg suchen zu ihm. Und es ist nicht nur die Berufung des Predigers in der Wüste, Johannes des Täufers. Es ist im Prinzip auch unsere Berufung als Gemeinde. Wie finden die Menschen einen Weg zu Jesus? Auch wir sind Rufer in der Wüste. Man kann ja durchaus auch eine säkularisierte Gesellschaft, die wir zurzeit haben, also mit einer Wüste vergleichen. Es ist glaubensmäßig, wird unsere Gesellschaft immer mehr zu einer Wüste. Was ist die Aufgabe des Rufers in der Wüste? Dass er trotzdem ruft, dass er seiner Berufung gerecht wird, dass er das Evangelium trotzdem sagt und die Leute einlädt zum Glauben an Gott, die Leute einlädt dazu, dass der Weg zu Gott, der Weg zu Jesus wieder ebener sein soll. Es ist eine lebenslange Herausforderung, sich dieser Frage des Johannes des Täufers und des Predigers in der Wüste zu stellen. Wie kommen wir dazu, dass wir wieder den Weg zu Gott, wieder neu den Weg zu Jesus, auch als glaubende Christen, die vielleicht dann wieder ein bisschen so in die Normalität abgeglitten sind, ohne Aufmerksamkeit für Gott zu haben. Wie kommen wir dazu, dass wir wieder neu, immer wieder neu diesen Weg zu Gott finden? Da muss jeder von uns sein eigenes Herz erforschen, um das herauszufinden, warum Gott, warum der Heiland Jesus Christus in seinem Leben möglicherweise nicht wirklich oder nur ein bisschen ankommt. Da muss jeder sein eigenes Herz erforschen, um herauszufinden, wo sind bei mir die Hindernisse. Als Christen sind wir ja auch zur Selbstkritik, zur Demut, zur Bitte um Vergebung berufen. Und eben darauf, auf Johannes den Täufer zu hören, der sagt, kehrt um, ändert euer Leben, richtet es wieder neu auf Gott hin aus. Wer auf die Stimme des Predigers in der Wüste hört, wird getröstet, vielleicht auf eine raue Art und Weise. Er findet Halt bei Gott, der bleibt, wenn auch alles andere vergeht. Und der Weg zu Gott bricht sich bei ihm in seinem Leben Bahn. Es spricht eine Stimme, predige, und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras, und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.